Ich war kürzlich Ende letzten Jahres auf einer Konferenz in Lissabon, wo ein Vertreter von Coca-Cola gesagt hätte, sie gehen davon aus, dass bis 2040 eine Million Menschen im Weltraum leben und arbeiten werden.
Schaffen wir der Sound of Business mit Host Christoph Hahn und
Matthias Spott,
Experte für
Weltraumwirtschaft, arbeite als Unternehmer und Investor in diesem Bereich.
Hallo Matthias, schön, dass du dir für den Podcast Zeit nimmst bei deinem Wien-Aufenthalt.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Matthias, du bist ja eine sehr spannende Persönlichkeit. Du bist Gründer, Unternehmer, Investor und auch Raumfahrtingenieur. Und auf deiner Homepage, da steht ein sehr spannendes Zitat. Und ich zitiere jetzt, Unternehmer zu sein ist wie Segeln. Man kann nicht nur einfach aufgeben, nur weil die See rau wird. Und im Moment leben wir doch in einer Zeit von Umbrüchen. Man weiß nicht, wo der Wind vielleicht hinwehen wird in Zukunft. Aber ja, wie würdest du jetzt deine Segel setzen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und schön, dass du dieses Beispiel von der Website auch genommen hast, weil tatsächlich bedeutet mir das sehr viel. Segeln ist neben Weltraum meine wahre Leidenschaft und allemal im privaten Bereich. Aber es ist eben auch ein schönes Sinnbild für das, was eben Unternehmertum aus meiner Sicht bedeutet. Ich muss bei jedem klaren Ziel, was ich habe, immer mit den Gegebenheiten auch leben. Der Wind verändert sich, mal ist er stärker, mal ist er weniger stark. Mal ist er gar nicht da, mal kommt aus der falschen Richtung. Ich muss also ständig schauen, wie passe ich meinen Kurs an, ohne dabei das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Und natürlich auch da wieder sinnbildlich, ein Schiff, ein Unternehmen muss eigentlich immer in einem guten Zustand sein. Es muss nicht unbedingt groß sein, es muss nicht komfortabel sein, aber es sollte sicher sein. Und da sind so viele Analogien drin, die mir auch immer wieder helfen, nicht nur mich selbst zu motivieren, sondern auch vielleicht die Mitstreiter oder Unternehmen und Gründer, die ich begleiten darf, immer wieder in dieses Bild auch hineinzuholen. Und gerade wenn es rau wird, und ich habe ganz aktuell so ein Beispiel in meinem Portfolio, ja, wenn dann vielleicht mal eine Frustration da ist und man möchte am liebsten aufgeben, dann sage ich, naja, du kannst nicht aufhören zu segeln, wenn du im schweren Wetter bist. Du musst das sichere Ziel erreichen, den nächsten Hafen. Und das motiviert dann doch schon, weil jeder mit diesem Bild etwas anfangen kann.
Absolut, tolles Bild. 2014 war es, da hast du ja auch deine Segel in eine neue Richtung gesetzt, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. Was war denn da für dich so der Punkt, was ist dort passiert in diesem Jahr?
Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage und ich frage mich manchmal auch, was mich eigentlich wirklich umgetrieben hat. Aber der Hintergrund ist eigentlich der, ich hatte Luft- und Raumfahrttechnik mal studiert, weil mich das ganze Thema nicht nur von der technologischen Perspektive, sondern auch durchaus die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung dahinter faszinierte. Und dann habe ich ja viele, viele Jahre und Jahrzehnte fast in dieser etablierten Industrie gearbeitet, die aber zu dem Zeitpunkt in den 2010ern in Europa so ein bisschen in einen Modus gekommen ist, wo diese Begeisterung für mich persönlich fehlte. Raumfahrt war immer noch sehr institutionelle, sehr regierungsgetriebene, langlaufende Projekte. Luftfahrt selbst wurde zunehmend wie die Automobilindustrie und da ist überhaupt nichts Schlimmes dran, nur dieses Excitement, diese Begeisterung, die ich als Luft- und Raumfahrtingenieur gesucht habe, die habe ich nicht mehr gefunden. Und gleichzeitig hörte ich eben von dieser aufkommenden New Space Bewegung in Amerika. Am Ende war es dann doch wieder SpaceX dahinter, die 10 Jahre zuvor gegründet worden sind und erste Erfolge hatten. Und es ist ein ganzes Ökosystem drumherum entstanden an kommerziellen Unternehmen, die Raumfahrt betrieben. Etwas, was wie gesagt in Europa eigentlich gar nicht bekannt war. Und ich wollte das sehen, ich wollte das lernen. Gleichzeitig kamen andere Karrierewege so langsam an einen Punkt, wo ich auch da überlegte, wie geht's eigentlich weiter. Und dann habe ich mutig meine Sachen gepackt und bin da mal rüber und habe es mir angeschaut.
Du bist mal rüber, du bist in Silicon Valley gegangen. Ich habe einige Interviews von dir mir angehört und da ist sehr oft die Frage auch gekommen an dich, glaube ich, ja, was ist, wenn du scheiterst? Und du hast da immer eine sehr gute Antwort dann parat gehabt, aber dieses Scheitern, war das auch viel in deinem Kopf drinnen oder wie hast du diesen Mut gehabt, jetzt wirklich alles hier abzubrechen und ja, was ganz Neues zu beginnen?
Also ich kann auch rückblickend gar nicht sagen, was jetzt dieser eine Punkt dort war, das auch mir diesen Mut gegeben hat. Es war so ein Stück weit fast wie eine Eingebung vielleicht, dass ich gefühlt habe, ich war damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um etwas Neues zu lernen und aufzugreifen. Und im Silicon Valley bin ich niemals mit dem Begriff des Scheiterns konfrontiert worden. Das war eben vielmehr, wenn ich jedes Mal nach Europa zurückkam und dort in meinem Netzwerk dann anfing, meine ersten Ideen und Gedanken auch zu teilen. Dann kam immer diese Frage, weil viele kannten mich halt auch aus meinem vorherigen beruflichen Leben und fragten sich auch, warum hast du solche etablierten Unternehmen verlassen, so gut situierte Jobs auch irgendwo hinter dir gelassen? Ich war Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gewesen. was ist, wenn du scheiterst mit dem, was du da machst? Und am Anfang war ich eher sprachlos und habe mir dann aber angewöhnt, die Gegenfrage zu stellen, was ist eigentlich, wenn ich gewinne oder Erfolg habe? Und dann wussten dann die anderen wiederum nichts drauf zu antworten. Und ich habe das oft versucht auch einzuordnen. Und vielleicht war es auch oft eigene Unsicherheit, sich selbst zu hinterfragen, Veränderungen anzustoßen. Und dann ist es vielleicht das Einfache, jemanden anders in das Scheitern hineinzureden. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, kam dann immer mehr auch die Frage auf, was heißt eigentlich Scheitern oder auch Erfolg haben? Das klingt dann immer so schwarz und weiß, eins oder null, ja oder nein. Aber in jedem Scheitern, und ich mag diesen Begriff eigentlich gar nicht, steckt ja auch immer eine Chance. Ich lerne etwas, es tun sich neue Chancen auf. Ein Weg funktioniert nicht, aber ein neuer kommt dazu. Genauso mit Erfolg. Wann bin ich denn am Ziel? Erfolg klingt so ultimativ. Wenn ich etwas erreicht habe, dann möchte ich ja vielleicht das nächste erreichen. Und insofern ist das für mich eher fließend als jetzt wirklich so absolut.
Das heißt, Erfolg ist für dich einfach der Weg? Kann man das so sagen? Der Weg?
Absolut. Oder überhaupt eine unternehmerische Reise. Und da sind wir dann wieder beim Segeln. Es ist immer auch der Weg. Ja, ich möchte natürlich irgendwie von A nach B kommen, aber B kann sich eben auch verändern.
Wie du dein Unternehmen dann gegründet hast, wie bist du das dann angegangen? Wie waren das so die ersten Schritte, die du gemacht hast? Wie kann man sich das vorstellen? Vor allem, wenn man ja doch mit einem Thema kommt, das hier jetzt in Europa noch nicht so auf Anklang gefunden hat.
Die ersten Schritte waren sogar noch vergleichsweise einfach. Es war in dem Fall zwar das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, weil da gibt es nun genug Menschen, nicht zuletzt auch Rechtsanwälte, die natürlich wissen, wie man eine GmbH in Deutschland gründet. Das war jetzt also nicht das Thema so sehr. Und vor allen Dingen habe ich dann das Glück gehabt, aus meinem Netzwerk heraus sehr schnell Mitstreiter auch zu finden, die auch die ersten Finanzmittel bereitgestellt haben, zum einen, zum anderen, aber auch einfach mit ihrer Expertise beigetragen haben, diese Grundidee, die gekommen ist, dann auch mal etwas tiefer auszuarbeiten, auf der technischen Seite, auf der kommerziellen Seite, auf der regulatorischen Seite. Und dann waren wir sehr schnell an die 8 Leute, die eben daran gearbeitet haben. Typisch Startup, das ist dieses Bootstrapping, da werden keine Gehälter bezahlt, da lebt jeder für dieses Projekt aus seinen Ersparnissen, schränkt das Leben vielleicht auch ein bisschen ein, weil jeder von der Sache so sehr überzeugt ist. Die Mittel, die wir zu dem Zeitpunkt schon eingeworben haben, waren dann eher, um externe Kosten zu bezahlen. Es gibt immer Dienstleister, die man braucht für gewisse Themen, die natürlich schon ihr Geld haben möchten. Und dann ging es eigentlich mit diesen Konzepten ins Fundraising und dann wurde es eher schwierig.
Dieses Konzept, was ist da drinnen gestanden? Was war so diese Idee, diese Vision, die ihr gehabt habt?
Ja, das war eben tatsächlich 2014 die Zeit im Silicon Valley, als, ich sage das mal gerne, die Big Boys angefangen haben, über das Internet from the Sky nachzudenken. Also letztendlich Internetkonnektivität aus dem Weltall. Wir alle kennen heute Starlink von SpaceX. Das war eben genau das, was in den 2010er Jahren aufgekommen ist. Und auch mein Unternehmen, das erste, hat sich zum Ziel gesetzt, so eine Konstellation aufzubauen. Ein kleiner Fun-Fact am Rande, wir waren sogar 10 Tage vor Elon Musk dabei, die nötigen Funkfrequenzen anzumelden, die es benötigt, um so ein System betreiben zu können.
Unglaublich, unglaublich. Schneller als Elon Musk können wahrscheinlich auch nicht viele sagen. Wieso war er nachher dann schneller bei manchen Dingen?
Naja gut, ich möchte jetzt gar nicht so viel über Elon Musk reden, gerade in diesen Tagen. Aber zumindest die unternehmerische Reise, die er damals ja begonnen hatte oder auch gemacht hat in diesen Themen, basierte natürlich schon auf all den unternehmerischen Erfolgen, die er vorzuweisen hatte. Und natürlich den unbändigen Willen, aber vor allem auch die finanziellen Mittel und die Unterstützer, die ihm natürlich auch geholfen haben. Und es war dann eher bei uns so, auch wenn die Idee in den USA geboren worden ist und auch wir dort angefangen haben, nach Finanzmitteln einzuwerben, war es natürlich dann immer der Matthias aus Deutschland, der dann irgendwie nach Elon oder Richard Branson oder Mark Zuckerberg gekommen ist, also all die großen Namen. Und da war ich natürlich ein absoluter No-Name. Und während eben in Europa niemand dieses Thema gesehen hat, also noch bis heute tun sich ja viele schwer, so zu denken. Nun gab es Ereignisse, nicht zuletzt der Ukraine-Krieg, wo wir alle gesehen haben, wie relevant so eine technische Lösung auch ist. Das hätten wir alles selber haben können, wenn wir damals entschlossener die Dinge auch angepackt hätten.
Hast du damals auch überlegt, einfach bei Elon Musk anzuklopfen und mal zu fragen, du, ich habe ja auch die gleiche Idee, wollen uns nicht zusammentun?
Ach, wir haben tatsächlich gesprochen in der sehr frühen Phase. Ich nicht direkt mit ihm, sondern mit seiner Nummer 2, der Gwen Shotwell. Aber tatsächlich in dieser frühen Phase hat jeder mit jedem irgendwie gesprochen, gegenseitig ausgelotet.
Bekommt man denn einen Termin? Fahrt man dahin? Wie funktioniert das?
Ja, genau so ist es tatsächlich. Also natürlich irgendwie über Netzwerke, man trifft Leute, die einen dann irgendwo wieder mit anderen in Verbindung bringen. Aber es war tatsächlich so, dass ich dann eine Einladung da nach Hawthorne in die Zentrale hatte und dort eben mit meinen Themen präsentieren durfte und wir uns ausgetauscht haben. Und es war tatsächlich sehr lustig. Ich hatte zu der Zeit eben vor Ort einen technischen Berater gehabt, der mich so ein bisschen begleitet hat und meinte, oh großartig, du hast einen Termin dort, aber da sind gerade viele Baustellen, park das Auto ein bisschen weiter weg, weil du kommst niemals auf das Gelände. Die haben da ganz wenige Parkplätze. Und dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem, dann parke ich weit weg, lauf dann dorthin, kriegt aber auf dem Weg dorthin dann tatsächlich einen Anruf von meinem Ansprechpartner, der meinte, ja, und dann fährst du bitte an das Tor und dann lassen wir dich rein und dann kriegst du einen Parkplatz. Und ich bekam dann mit meinem kleinen Mietwagen den Parkplatz Nummer 3. Auf 1 stand der schwarze Tesla von Elon, auf 2 der rote von Gwen Shotwell und dann war ich mit meinem kleinen Mietwagen dran, ja.
Wie bereitest du dich auch auf solche Termine vor oder auf wichtige Termine eigentlich? Ist das bei dir dann viel Mindset? Gehst du eher technische Gegebenheiten durch? Machst du dir vorher nochmal das Ziel klar, warum habe ich diesen Termin? Gibt es da für dich so eine Herangehensweise?
Also da kann ich mich zum Glück abstützen auf die Erfahrung, die ich vor meiner Unternehmerreise schon machen durfte und da gerade die Zeit auch als Unternehmensberater, wo man ja lernt, komplexe Sachverhalte relativ einfach darzustellen, Komplexität auch ein bisschen rauszunehmen, weil in solchen Erstgesprächen geht es nie um das letzte technische Detail, sondern da geht es um eine Gesamtgeschichte, wo jetzt in diesem Fall Technik, Regulatorik, Kommerzielles zusammenkommen muss. Und man muss innerhalb weniger Zeit letztendlich einmal die Gesamtgeschichte erzählen können. Deswegen ist ja auch so ein typisches Pitch-Deck 10-12 Seiten lang, wo man auf einem hochaggregierten Niveau im Grunde mal die Gesamtgeschäftsidee erklärt. Und ich habe gelernt, nicht nur eben als Unternehmer, sondern auch davor, das Ziel eines Gesprächs ist immer, das nächste Gespräch zu bekommen. Das heißt, du hast ja auch nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne bei deinem Gesprächspartner. Und manchmal ist es eine halbe Stunde, mal ist es eine Stunde. Und du musst natürlich maximal auch was dort rausholen und das beste Ergebnis. Und ich bereite mich schon immer darauf vor, was möchte ich eigentlich mitnehmen aus diesem Gespräch, ist natürlich das nächste Gespräch zu bekommen, wo jemand dann sagt, da würde ich gerne nochmal vertiefen.
Wenn du dann ein erfolgreiches Gespräch gehabt hast, gibt es dann für dich auch so Momente, wo du dir denkst oder mal selber auf die Schulter klopfst, das habe ich gut gemacht, oder bist du dann schon wieder bei den nächsten Schritten oder wie ist da so dein Mindset oder?
Also ich persönlich feiere mich da viel zu wenig für. Manche Leute sagen, ich sollte das mal mehr tun. Das mache ich eigentlich nicht. Ich habe es mir ein bisschen angewöhnt, vor allen Dingen, wenn du natürlich mit Teams arbeitest, dann musst du ja diese Begeisterung, die du vielleicht aus so einem guten Gespräch dann mitnimmst oder wenn du einen Meilenstein erreicht hast, natürlich zum einen ins Team reintragen, kommunizieren, den Dank aussprechen, die Perspektive geben, Motivation wieder aussprechen. Wir reden über Frühphasen mitunter und das heißt, du intensivierst Leute nicht durch gute Gehälter oder sonstige Programme, die ein Unternehmen, ein reifes Unternehmen vielleicht bietet, sondern am Ende ist es ja nur etwas, wo du mit Fortschritt auch vorankommen kannst, dass diese gemeinsame Sache, an die alle so sehr glauben und alles reinstecken, auch funktioniert. Insofern ist dann das Feiern dieser Dinge, dieser Erfolge, der Kleinen wie der Großen, ganz, ganz wichtig.
Vor allem auch sehr wichtig jetzt wahrscheinlich, wenn man dann investiert in Unternehmen und auch sieht, wie da sich die Teams bilden und groß werden. Du hast ja dann irgendwann mal die Seite gewechselt, unter Anführungszeichen, vom Unternehmer auch zum Investor geworden. Wie ist denn dieser Übergang gewesen? War das für dich klar, das einmal machen zu wollen? Oder war für dich einfach der Punkt da, so, jetzt habe ich so viel Erfahrung, jetzt möchte ich lieber investieren, da auch mein Wissen weitergeben? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also tatsächlich habe ich dann dieses erste Unternehmen mit dem Satelliteninternet für 8 Jahre auch operativ geführt. Wie gesagt, jetzt ohne vielleicht in jedes Detail hineinzugehen, hatten wir eine sehr, sehr holprige Reise gehabt, weil es eben schwierig war, die richtigen Investoren zu finden. Wir mussten auf der Reise dann auch mal wiederum den Cap-Table, wie man sagt, bereinigen, also die Gesellschafterstruktur verändern. Wir mussten neue Investoren reinholen. Das war harte Arbeit und ich scheue mich nicht vor harter Arbeit, das ist es jetzt nicht. Aber es war einfach dann etwas, wo auch gerade in Covid-Zeiten das Unternehmen dann neu aufgestellt worden ist und dann mit dem neuen Investor einfach für mich auch der Zeitpunkt erreicht war, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich aus dem operativen Geschäft heraus und denk mal drüber nach, was in dieser Branche, die ich ja nun schon sehr früh für mich auch erschlossen habe, als nächste Themen kommt.
Kurze Zwischenfrage, hast du doch sehr viele schlaflose Nächte gehabt oder so Momente, wo du gedacht hast, wo kann das hingehen, wie geht's da weiter?
Absolut, ich sage dann immer gerne 3.30 Uhr, wie verlässlich bin ich nachts wach geworden, oft schweißgebadet und wusste tatsächlich nicht, wie es weitergeht. In frühen Phasen waren es vielleicht dann eher die finanziellen Sorgen. In späteren Phasen waren es dann eigentlich auch mitunter der Ärger, der einfach reinkam, weil wir natürlich mit diesem Thema auch sehr schnell merkten, dass wir gar nicht mehr nur ein Technologieunternehmen waren, sondern sehr, sehr schnell in die Geopolitik gekommen ist. Denn jetzt wissen wir seit spätestens 2 Jahren, wer Konnektivität hat, entscheidet auch bis hin zu Kriegen. Und das sind natürlich Dinge, wo auf einmal Staatsinteressen auf ein Technologieunternehmen zukommen, die du eigentlich gar nicht willst, die du auch gar nicht gesehen hast. Und das bringt dann schon auch neue Herausforderungen mit sich, die dich manches Mal schon auch nachts wach halten. Ja.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, wir waren beim Investor und dann hast du dir überlegt, gut.
Genau, dann habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt, was kommt eigentlich in dieser, damals nannte man es gerne noch die New Space Bewegung. Mittlerweile sind wir da schon ein Stückchen weiter. Space Tech ist das, was man sagt. Wobei bei Tech ist mir dann immer so ein bisschen zu wenig Kommerzielles drin. Deswegen mag ich eigentlich diese Weltraumwirtschaft als stehender Begriff. Und die Weltraumwirtschaft ist eben deutlich mehr als Raketen oder Satelliten und Satellitenkonstellationen. Damit beginnt es. Ich muss natürlich den Zugang zum Weltall irgendwo sichern, das möglichst kostengünstig. Das macht SpaceX, aber da gibt es ja auch viele Unternehmen weltweit, die mit kleineren Raketen versuchen, eben den Zugang zum Weltall kostengünstig abzubilden. Wir haben all diese Satellitenprojekte und Unternehmen, die im Bereich Erdbeobachtung, Navigation, Kommunikation tätig sind. Aber wenn wir eben darüber nachdenken, was kommt danach eigentlich, dann werden wir eben den sogenannten Low Earth Orbit, den erdniedrigen Orbit, der ist 200 bis 2000 Kilometer ungefähr von der Erde entfernt, nutzen, zum Beispiel die Mikrogravität dort, um Produkte herzustellen, die in diesen Eigenschaften und Qualitäten auf der Erde in der Schwerkraft nicht herzustellen wären. Aber um das zu ermöglichen, brauche ich neue Transportwege. So habe ich dann angefangen, in ein Unternehmen zu investieren, das Raumflugzeuge baut, die horizontal starten und landen an normalen Flughäfen, weil nur so aus meiner Überzeugung heraus Logistikketten abgebildet werden können. Logistikketten zu Raumstationen, in denen bin ich auch investiert. Und wenn ich dann diese Infrastruktur habe, dann möchte ich auch etwas machen. So kamen dann weitere Unternehmen dazu, die zum einen im Biopharma-Bereich, andere im Halbleiterbereich arbeiten. Aber ich habe auch ein Unternehmen im Portfolio, das den Zugang zum Mond sicherstellen wird. Die letzte Meile letztendlich mit einem sogenannten Lander dann auf dem Mond landen kann und sich dann mit Moon Rovers auch dort bewegen wird.
Unglaublich. Möchte ich mit dir auch da noch ein bisschen drüber sprechen. Vorab noch die Frage, wie hast du diese Unternehmen ausgewählt? Schaust du dir da die Teams ganz genau an, die Technologie dahinter? Ist es dir wichtig, dass es da vielleicht Umsätze gibt in naher Zukunft? Oder die Idee ist dir viel wert? Wie filterst du das?
Also es beginnt für mich, dass ich eben mir zunächst einmal eben genau die Antwort auf meine ganz eigene Frage gegeben habe, woran glaube ich im nächsten Schritt? Und habe dann gezielt schon Unternehmen gesucht, die letztendlich diesen Wirtschaftsraum abbilden werden, unterstützen können. Und dann war es auch dank meines Netzwerkes mir möglich, relativ früh an Unternehmen heranzukommen, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar kein Unternehmen, sondern eher noch ein Projekt waren. Und das ist eben dann auch der Punkt gewesen, wo ich meine Erfahrung mit einbringen wollte. Wie baue ich ein Unternehmen auf in einer ganz frühen Phase? Weil häufig sind die Gründer eben ja doch sehr technisch getrieben und es gehört ja so unendlich viel mehr dazu. Und diesen Beitrag reinzubringen, aber gleichzeitig auch eine Klammer aufzubauen, die auch kommunikativ funktioniert, damit nicht jedes Unternehmen für sich am Markt sich irgendwo behaupten muss, sondern eine größere ganze Geschichte dahinter steht. Also ich investiere nicht wie viele andere Risikokapitalgeber oder Business Angel in einem möglichst breit gestreuten Portfolio, sondern meine Strategie für Risikomanagement ist, ja, zum einen glaube ich an das Weltraumthema. Wenn das nicht kommt, dann hätte ich ein Problem. Wenn es aber kommt, dann möchte ich Risiko dadurch managen, dass die Dinge, die die Unternehmen machen, alle aufeinander irgendwie aufbauen und etwas Größeres und Ganzes daraus entstehen kann. Dann ist natürlich tatsächlich sehr wichtig Teams. Wer sind die Gründer? Ich verlasse mich mittlerweile aber auch sehr auf mein Bauchgefühl, muss ich sagen. Natürlich am Ende ist es immer auch irgendwie eine harte Due Diligence, aber gerade bei frühen Unternehmen ist ja so viel Faktenmaterial noch gar nicht vorhanden. Das heißt, du gehst auf die Idee, wie passt sie in die Strategie, du schaust auf die Gründer. Und dann ja auch das Bauchgefühl, weil während meiner unternehmerischen Reise habe ich schon auch gelernt, dass am Ende zeigt das Leben dir sowieso, was es mit dir vorhat. Du kannst den besten Plan haben und auch verfolgen und den brauchst du auch, aber es ist trotzdem wichtig, sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Und da hilft dann schon auch das Bauchgefühl.
Apropos Plan, schaust du deinen Businessplan ganz genau auch an? Ist das für dich eine wichtige Entscheidungsgrundlage oder?
Ja, vor dem Hintergrund, dass ich sehen möchte, gelingt es den Gründern, ihre Geschichte einfach zu erzählen. Weil wir alle wissen, Businesspläne, gerade bei einem Frühphasenunternehmen, die kannst du so oder so entwickeln und in die eine oder andere Richtung drehen. Wichtig ist mir eben, gelingt es jemanden, Komplexität rauszunehmen, gerade auch vielleicht komplexe Technologien einfach zu erklären. Und gibt es neben der Technologie den Gedanken schon an Markt, Kunde, Anwendungsfälle? Das ist mir sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Und darüber hinaus ist dann eben auch nochmal ganz wichtig, dass ich erkennen kann, dass der Businessplan die wesentlichen Geschäftstreiber darstellt. Also am Ende ist so ein Geschäftsplan ja nichts anderes als ein großes Excel-Spreadsheet und die Zahlen sind die, die da drin sind. Aber wie habe ich das auch modelliert? Verstehe ich die Abhängigkeiten? Weil in dem Moment kann ich ja wieder auf Gegebenheiten reagieren. Dann kann ich mit einer Erstidee starten. Wenn die Dinge sich dann ändern, weiß ich, an welchen Stellschrauben ich zu drehen habe, um das ganze Modell dann doch vielleicht in veränderter Situation zum Laufen zu
bringen. Aber prinzipiell steckt viel Risiko drinnen, wenn es um das Thema geht, glaube ich. Also es ist nichts, wo man sagen kann, so auf Deutsch, Akmarewiesen, sondern da kann einmal das Flugobjekt sich in Luft auflösen und dann beginnst du da bei Null wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also absolut ist es hochrisikoreich, gerade am Anfang. Auf der anderen Seite, wenn du an dieses Thema insgesamt glaubst, wenn du glaubst, dass diese Strategie des Weltwirtschaftsraums da oben belastbar kommen wird, und da sehen wir ja auch zum Beispiel Amerika, sehr viele ähnliche Unternehmen an ähnlichen Themen arbeiten, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir auch in Europa diese Dinge haben, dann geht es nur noch darum, ordentliches Projektmanagement zu machen, technologisches Risikomanagement zu betreiben. Und ja, natürlich hast du Rückschläge, aber auch da bin ich von überzeugt, wenn du die nicht hast, dann gehst du nicht aggressiv genug an die Entwicklung von neuen Dingen und an Innovationen. Du musst auch mal Rückschläge erleben, die dann nicht scheitern sind, ja, wie wir vorhin gesagt haben, sondern dann wieder Lernmöglichkeiten. Wir alle schmunzeln immer so gerne, wenn der Elon sagt, yeah, we didn't succeed, but we learned a lot because we got a lot of data. Also wir haben nicht wirklich Erfolg gehabt, aber wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben viele Daten generieren können. Und ich glaube, das ist genau der Mindset, den wir brauchen. Jeder Rückschlag gibt dir so viele Informationen und wenn du die aufgreifst und nutzt, dann kannst du wieder lernen und besser werden. Das muss schnell passieren.
Dieses Mindset, was natürlich in Amerika auch mehr gelebt wird, muss man sagen.
Absolut.
Die Firmen, wo du investierst, sind die aber dann hauptsächlich in Europa oder auf der Welt verstreut?
Also tatsächlich versuche ich den Schwerpunkt in Europa zu legen, sogar auf den deutschsprachigen Raum im ersten Schritt, wenngleich eben auch Investments jetzt in Frankreich schon dazu gekommen sind, weil Europa ist für mich gerade in der Luft- und Raumfahrt allen voran eben Deutschland, Frankreich auch mit dabei. Österreich macht ja auch sehr, sehr viel mittlerweile in diesen Themen. Deswegen bin ich auch immer wieder gerne hier. Aber es sind auch zwei Investments in den USA dabei für Themen, die in Europa so heute noch nicht besetzt sind, die aber einfach in dieses Gesamtbild, die Strategie auch hineinpassen. Und am Ende ist das natürlich auch für mich dann der Fuß in der Tür in einen großen Markt hinein und ein Netzwerk, was mir dann eben auch sehr, sehr wichtig ist.
Diese New Space Bewegung, ich muss sagen, ich habe persönlich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, bis ich erfahren habe, ich darf mit dir sprechen und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen in das Ganze und da steckt wahnsinnig viel Potenzial da oben. Ich habe das Gefühl, man erfährt hier aber SpaceX, das hört man, da tut sich was. Du hast heute auch schon ein bisschen andere Dinge dazu angesprochen. Es geht auch um eine Infrastruktur zu schaffen, auch in verschiedenen Orbits. In welchen Zeitspannen denken wir hier eigentlich oder sollten wir denken, bis da wirklich sich immer mehr tut da oben noch und vor allem, dass wir da auch mitbekommen, sozusagen der Otto Normalverbraucher?
Ich denke, das erleben wir bis Ende der Dekade. Aber lass mich das vielleicht ein bisschen einordnen und in einen gesamten Kontext auch stellen. Denn heute steckt ja schon sehr viel mehr Weltraum in unserem täglichen Leben, als wir es uns bewusst machen. Wenn ich auf Vorträge gehe bei Nicht-Raumfahrt-Zielgruppen, stelle ich immer gerne die Frage am Anfang, wer hat was mit Raumfahrt zu tun? Und kaum einer zeigt dann auf. Und dann stelle ich die zweite Frage, wer hat ein Smartphone? Und natürlich zeigen dann alle auf. Und das Smartphone ist Weltraum pur. Weder die Kommunikation, noch die Navigation, noch der Wetterbericht, noch Banktransaktionen, die wir machen, würden ohne Weltraum heute funktionieren. Und wir müssen viel mehr in die Allgemeinheit, in die Gesellschaft hineintragen, dass das eben schon so ist. Weil heute verbinden wir oft noch mit der Weltraumfahrt sehr stark Forschung und Entwicklung, staatliches Geschäft. Aber das ist es schon lange nicht mehr. Es ist in unserem täglichen Leben drin. Alleine und gerade als Unternehmer muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, in welchen Prozessen und Produkten steckt Weltraum eigentlich drin? Denn wir haben es gesehen, als der Ukraine-Krieg begann, war die erste Aktion der russischen Aggressoren, einen amerikanischen Kommunikationssatelliten zu hacken und auszuschalten, damit die Ukrainer kommunikativ erblinden. Zum einen war das für die Militärexperten das Startsignal für diesen Angriff. Zum anderen war dann die Kommunikation lahmgelegt. Der Kollateralschaden war, dass in Deutschland 5000 Windräder nicht mehr angesteuert werden konnten, die an diesem gleichen Satelliten hingen. Jetzt bauen wir eine Energiewende unter anderem auf Windenergieanlagen, die an einem einzigen Satelliten hängen, der einfach mal so ausgeschaltet wird und wir diese Anlagen über Tage nicht erreichen können. Das sind natürlich Dinge, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Auch, wie gesagt, aus Risikomanagementgründen. Das heißt, jede Privatperson, jeder Unternehmer sollte mal drüber nachdenken. Und wenn ich diese Übung schon mache, dann kann ich mir ja auch überlegen, wie nutze ich das, was heute im Weltraum schon da ist und morgen da sein wird, noch viel mehr, um meine Produkte und Prozesse auch besser zu gestalten. Logistikprozesse, Fertigungsprozesse oder das, was meine Produkte selbst auch leisten können. Das sind so die ganz naheliegenden Dinge und die kann ich schon heute tun. Natürlich braucht es da mehr Kommunikation, mehr Awareness, aber das sind auch Dinge, die ich mit meinen Teams immer wieder mache. Also man kann mich da auch gerne ansprechen, wenn es da mal Ideen braucht, wie das so in einem Unternehmen funktionieren kann. Und dann kommt der nächste, dritte große Schritt und der ist eben tatsächlich, ich verlagere Aktivitäten in den Weltraum. Jetzt mag der normale Unternehmer mit einem ganz bodenständigen Geschäft sagen, warum sollte ich das eigentlich tun? Aber wir werden eben dort Menschen in großer Zahl leben und arbeiten sehen. Und ich war kürzlich Ende letzten Jahres auf einer Konferenz in Lissabon, wo ein Vertreter von Coca-Cola gesagt hätte, sie gehen davon aus, dass bis 2040 eine Million Menschen gleichzeitig im Weltraum leben und arbeiten werden. Und ich bin nun wirklich jemand, der an dieses ganze Thema glaubt. Ich war überrascht, diese große Zahl zu hören. Und selbst wenn es nur 10% oder 50% werden, ist es eine immense Zahl. Aber glauben wir mal ganz kurz, dass auch Coca-Cola in der Strategieabteilung weiß, wovon sie sprechen, weil am Ende geht es auch dort wieder um Märkte, die zu adressieren sind. Dann wollen diese 1 Million Menschen natürlich auch versorgt werden, so wie auf der Erde auch, mit vielen Produkten. Das heißt aber, ich muss ganze Lieferketten, Produktion, Übernachtungsmöglichkeiten, Transporte, alles, was wir im täglichen Leben brauchen, auch dort oben haben. Nun kann man natürlich immer wieder sagen, warum mache ich das denn? Ist die Erde denn nicht genug? Haben wir nicht genug Probleme auf der Erde? Und die Frage ist natürlich berechtigt, aber der Weltraum hilft ja auch, die Erde zu einem besseren Ort zu machen. In dem Sinne, dass ich nicht nur von oben beobachte, wie verändert sich die Erde, Klimawandel, um damit letztendlich auch dagegen steuern zu können, sondern ich kann natürlich auch die Erde entlasten, indem ich Dinge ins Weltall verlagere. Was meine ich? Energieerzeugung. Eins der großen Energiefresser sind ja Datenzentren heute. Und wenn es mir nur gelänge, Datenzentren, die Daten aus dem All verarbeiten, würde ich die Erde schon kräftig entlasten. Und heute schicke ich eigentlich alles runter, verarbeite es hier und nutze nur die Information, die ich wirklich brauche. Würde ich das da oben machen im großen Stile, würde ich schon richtig helfen. KI treibt das ganze Thema noch sehr viel mehr. Ich kann ja ganze Datenzentren da hoch auch verlegen. Dort ist Energie for free. Ja, und das sind einfach Dinge, wo dieses Arbeiten, Leben und Wirken im Weltraum tatsächlich auch etwas Gutes für die Erde bedeutet.
Könntest du dir das selbst auch vorstellen, dann im Weltraum zu arbeiten? Dass du da dann...
Also ich möchte unbedingt da mal hinreisen. Also ich sag dann immer gerne, entweder wird es schnell deutlich billiger, dorthin zu reisen, und daran arbeiten wir ja, oder ich muss noch sehr viel erfolgreicher werden, dass ich es mir heute schon leisten kann. Aber es reizt mich natürlich schon sehr.
Kann ich mir vorstellen, so ein bisschen ja das Gegenteil vom Segeln, oder du segelst dann da oben.
Genau.
Ja, ich möchte jetzt gegen Ende nochmal so ein bisschen auch zum Segeln zurückkommen, weil es einfach ein sehr starkes Bild auch ist. Segeln, das ist für dich Entspannung, Ausgleich, kommen dir da neue Ideen?
Ja, also es gibt kaum Dinge, wo ich besser abschalten kann, als wenn ich auf dem Segelboot bin, ob klein oder groß. Das Ganze drumherum, das fordert dich ja auch, im Kleinen wie im Großen. Und ich glaube, ich wäre schlechter drin, bei all dem, was mich so in meinem normalen Leben umtreibt, einfach nur hinzulegen und nichts tun. Ich glaube, mein Kopf würde nie ausschalten. Also ich muss ihn mit anderen Dingen irgendwo befassen, und so ein Schiff zu segeln, zu führen, Reisen zu unternehmen, mit den Gegebenheiten umzugehen, das fordert dich auf eine angenehme Art und Weise und das ist für mich eben tatsächlich dann Entspannung.
Kann ich mir gut vorstellen. Wenn du jetzt einem Unternehmer oder einen werdenden Unternehmer, Unternehmerin etwas mitgeben möchtest am Weg, einen Tipp, was wäre denn das?
Glaub an dich und deine Idee. Höre nicht auf die ersten Widerstände. Suche unbedingt jemand, der dich begleitet und zwar ehrlich begleitet. Die Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Viele reden deine Idee auch kaputt, weil sie selber es sich nicht vorstellen können oder nicht vorstellen wollen, sich selber nicht verändern möchten. Jemanden zu finden, der ganz ehrlich mit dir diese feine Linie trifft zwischen durchhalten, nicht aufgeben, auf der anderen Seite eben aber auch kein totes Pferd reiten. Das ist extrem wertvoll. Und dann versuchen, möglichst schnell bestehende Netzwerke zu nutzen oder auszubauen, um das Thema zu positionieren, groß zu machen, bekannt zu machen. Und ja, ein weiterer Tipp, denke nicht zu klein, denke bold, ja, weil das ist ganz, ganz entscheidend, um Dinge auch voranzubringen und zu verändern. Und sei flexibel.
Sich groß denken trauen auch, glaube ich, oder?
Ja, absolut.
Muss man vielleicht auch lernen.
Wir müssen es unbedingt lernen. Wir können es. Wir haben alles dazu. Und eine gewisse Bescheidenheit ist ja auch immer gut. Und in Amerika gibt es so diesen Spruch, fake it until you make it. Also betrüge so lange, bis du es dann irgendwann schaffst. Das ist überhaupt gar nicht mein Motto. Aber dieses tue Gutes und sprich darüber, das sollten wir mehr in uns haben. Großdenken ist kommunizieren, damit rausgehen. Weil nur so tragen wir es natürlich auch in die Welt. Wie gesagt, wir haben allen Grund dafür, das zu tun.
Das mit dem Sprechen haben wir heute schon mal gemacht. Matthias, ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir.
Danke dir. Vielen Dank für die Gelegenheit und die Einladung.
Das war Schaffen wir, der Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Schaffen wir, der Sound of Business.